Ich grüße euch alle. Ich bin jetzt auch überrascht, hier vorne zu stehen. Vor einer halben Stunde habe ich mich noch so auf die Bibelstunde gefreut. Ich dachte, schön, ich werde mal unter dem Wort sein. Ich höre mal, was jetzt andere Brüder über Römer sagen. Und dann haben wir zum Glück mal darüber gesprochen. Peter sagt, du machst ja weiter. Und ich sagte, ich hatte doch mit Kapitel 4 abgeschlossen und das ist ja lang her zurück. Und deswegen, weil es so lange her zurück ist, will ich noch mal kurz reflektieren. Und ja, ich brauche heute Inspiration wirklich von Gott, ganz und gar. Weil, wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet gekommen. Ich bin eigentlich vorbereitet gekommen zu hören. Jetzt darf ich hier vorne stehen. Und auch das ist Gnade. Und ja, Römer, dieses Buch, das Apostel Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, die er noch nie besucht hatte. Eine Gemeinde, zu der er gerne hin wollte. Eine Gemeinde, die nicht von ihm bis dahin irgendwie einen Einfluss hatte, der er aber viel zu sagen hat. Und dieses Buch ist so kostbar. Es ist so tief, es ist ja eine Quelle, aus der man schöpfen kann. Ich denke mal, viele Dinge, die für uns so total ja, normal sind als Christen, die sind für uns normal, weil wir Römer haben, weil wir Römer gelesen haben, weil Römer uns wichtig geworden ist. Und jetzt denken wir darüber nach und ja, was wir bislang hatten, ist, dass Paulus ganz deutlich den Menschen es macht, dass der Mensch an sich in Sünden verloren ist. Er macht das dem Menschen wirklich ganz, ganz deutlich. Es ist eine Sache, die Gott uns auch immer wieder deutlich machen muss, weil wir ja immer tausend Entschuldigungen finden für das, was wir tun. Und es sind ja immer die anderen und es ist immer ein Umstand, der daran schuld ist. Es ist immer etwas vorgefallen gekommen und deswegen ist etwas passiert, aber wir versuchen das so weit wie möglich von uns zu wälzen, weil die Schuld erdrückt uns sonst. Und Paulus konfrontiert die Römer und sagt, Leute, ich muss euch dieses ganz klarstellen. Ihr seid verloren. Ihr seid von Gott abgeirrt. Ihr seid einen eigenen Weg gegangen. Ihr seid wirklich verloren. Und ja, er macht das ja in den ersten drei Kapiteln eigentlich deutlich. Und er sagt, egal, ob du jetzt religiös bist als Jude, ob du jetzt aus der griechischen Nation kommst oder von griechischer Kultur beeinflusst bist, es ist vollkommen egal, ob du Heide oder Jude bist. Du bist verloren, wenn du nicht, und dann kommt er zu dieser besonderen Aussage, wenn du nicht die Erlösung von Jesus annimmst, wenn du nicht diese Erfahrung machst, dass du aus Gnaden Vergebung bekommst. Und dann macht Paulus praktisch in dem ganzen Kapitel 4 es den Menschen deutlich, was diese Rechtfertigung aus Gnaden bedeutet. Weil das ist es halt. Das Thema ist ja, wie kann ich als Sünder, was Paulus ja so deutlich vorgestellt hat, wie kann ich als Sünder vor Gott bestehen? Kann ich da was machen? Ist ja immer wieder die Frage. Oder was kann ich machen, damit ich vor Gott bestehen kann? Dieser Jüngling, dieser reiche Jüngling sagt, was muss ich noch tun? Und Jesus musste ihm sagen, Mann, wirf alles weg, was du hast und folge mir nach. Was muss ich tun, um bei Gott Gnade zu bekommen? Und Paulus macht es den Leuten deutlich, ihr könnt nichts tun, außer dass ihr euch auf das verlasst, was Gott für euch getan hat. Er hat euch Gnade gegeben und das müsst ihr annehmen. Ihr müsst bereit sein. Gnade annehmen heißt ja eigentlich, dass ich sage, ich bin schuld. Ich habe es jetzt nicht verdient. Aber ich nehme es an als ein Geschenk. Ich nehme es an als etwas, was mir gegeben worden ist, was ich nicht erwirkt habe, wofür ich nicht gearbeitet habe, wofür ich nicht arbeiten konnte. Ich nehme das einfach an, als ein Geschenk. Und in Kapitel 4 macht Paulus das auch Ich denke besonders den Juden deutlich, dass Rechtfertigung schon ein Thema aus dem Alten Testament ist. Und er bringt uns ja das Beispiel von Abraham, das Beispiel von David, und er sagt, diese beiden Menschen haben Rechtfertigung nur deswegen gehabt, weil sie an Gott glaubten, nicht weil sie etwas getan haben. Es waren nicht die Werke, die sie vor Gott gerecht gemacht haben. Und das ist ja das Problem so mit den Werken, unsere Werke, auch wenn wir das so versuchen, das Beste geben, sind unsere Werke oft immer noch nicht gut genug, weil da sehr oft so viel Stolz verborgen ist, so viel Egoismus dahinter steht, so oft wir es nicht wirklich aus einem reinen Herzen tun, auch wenn es die guten Werke sind, wir sie doch nicht immer mit einem reinen Herzen tun. Und Paulus sagt, Leute, die Rechtfertigung ist euch geschenkt worden, es ist Gnade Gottes, die kommt durch den Glauben. Und das haben auch schon die Leute im Alten Testament genauso erlebt. Deswegen versucht nicht, gerecht zu werden aus den Werken, die er tut. Es muss aus Glauben kommen. Es darf nicht Selbstgerechtigkeit sein. Es muss Gerechtigkeit von Gott kommen. Es muss von ihm gegeben sein. Unsere Gerechtigkeit ist so wie Lumpen, haben wir gehört, aus Jesaja, glaube ich, ist das. Das hat Stefan uns damals schon gesagt. Wie Lumpen ist unsere Gerechtigkeit. Das, was wir tun, das Beste, was wir tun, sind nur Lumpen. Ist nur gut hier für da erste Hilfe. Ja, die sammeln wir da sehr oft. Nur für den Müll gut genug. Aber nicht für Gott. Aber Gott schenkt uns Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt sage, unsere Gerechtigkeit kommt alleine nur durch den Glauben, ist geschenkt worden und wir müssen nichts dazu tun, dann sage ich damit auch nicht, und das habe ich auch, glaube ich, in Kapitel 4 gesagt, dann sage ich damit nicht, dass wir jetzt unser Leben einfach so dahin leben können. Wir sind geschaffen worden zu guten Werken. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Da lesen wir, dass wir zu guten Werken geschaffen worden sind, die uns vorbereitet worden sind. Natürlich, als Christen sollen wir gute Werke tun, sollen wir unser Bestes geben. Aber wir können es niemals geben, damit wir gerechtfertigt werden. Erst nachdem wir gerechtfertigt worden sind, dürfen wir gute Werke tun. Und dann zählen sie auch bei Gott nicht als unsere Gerechtigkeit, aber als das, was wir für ihn tun. Und auch da, wenn wir gerechtfertigt worden sind, dann leben wir nicht mehr für uns selbst. Dann heißt es ja nicht mehr ich, sondern Christus. Christus wirkt durch mich. Und auch die guten Werke, die dann kommen, die sind dann ein Wirken Gottes. Es ist Gnade Gottes, die dann zum Ausdruck durch uns kommt. So hat Paulus es schon in Kapitel 4 und in Kapiteln davor klar gemacht. Einmal, wir sind verloren ohne Christus, aber wir werden gerechtfertigt durch den Glauben an ihn. Und das ist ein Werk, das Gott in uns tut. Und jetzt kommen wir in das Kapitel 5 hinein. Und bevor wir da einsteigen, wollen wir nochmal beten. Vater, ich will dir von ganzem Herzen danken, dass wir die Bibelstunde hier haben dürfen, dass wir hier zu dir kommen können. Und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du heute redest, dass es nicht kein kluges Geschwafel hier ist, sondern dass es deine Worte sind, die Geist und Leben bewirken. Herr, danke, dass du reden möchtest. Und du siehst meine Schwachheit, du siehst mein Unvorbereitetsein. Aber danke, dass du auch einen Esel gebrauchen konntest. Und Herr, ich stehe hier so wie ein Esel. Und doch möchte ich, so wie der Esel deine Worte sprach, deine Worte reden. Herr, wir bitten, dass du uns Gnade schenkst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach so voller Demut und einfach zu dir kommen dürfen. Und bitten dich, dass du wirklich unser Herz berührst. Amen. Ja, Kapitel 5. Wie gesagt, Paulus hat schon über die Gerechtigkeit gesprochen, hat sie auch schon erklärt. Und wie geht das weiter? Und da sind wir jetzt. Wie geht das weiter? Der fängt ja auch sehr interessant an. Das fünfte Kapitel fängt interessant an. Bei uns oder bei mir heißt es jetzt: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Englisch heißt es therefore. Deswegen, weil das Kapitel vorher das beschrieben hat, diese Rechtfertigung erklärt hat, deswegen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, jetzt haben wir diese Rechtfertigung angenommen. Was bedeutet das jetzt für uns? Und Paulus sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir, und als erstes, was er sagt, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir dann darüber nachdenken, was heißt das, Frieden mit Gott? Das heißt ganz einfach, dass wir vorher keinen Frieden mit Gott hatten. Dass Gott nicht der gütige Gott war, der vor uns stand, sondern ja, so wie dieser Engel mit diesem Schwert vor Bileam, vor dem Esel dort stand und dem Esel hinderte, weiterzugehen. Das war Gott vorher für uns. Er stand vor uns mit einem Schwert gezückt. Und das können wir auch in anderen Bibelstellen so lesen. Und ich lese dazu einfach mal Epheser 5, Vers 6. Und hier heißt es, wenn ich das dann gefunden habe, Epheser 5, Vers 6, eigentlich geht das schon vorher los. Eigentlich müsste man schon von Anfang an lesen. Hier heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem lieblichen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Wort oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Eine ganz klare Aussage. Und dann Vers 6, lasst euch von niemand von leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und das, was hier so stark ist, ist das Wort, da kommt der Zorn Gottes. Wir hatten gestern bei uns im Hauskreis Bibelstunde und wir sind in Jakobus und da heißt es, seid langsam zum Zorn oder es soll kein Zorn bei euch sein. Und wir haben uns aber darüber, oder es soll kein Zorn nach menschlicher Weise bei euch sein. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, warum steht das denn so? Ganz einfach, weil auch Gott zornig ist. Deswegen ist Zorn an sich selber nicht Sünde. Gott hat einen Zorn, er ist zornig. Und wir lesen hier, über diese Menschen kommt der Zorn Gottes. Und wir müssen da, wenn wir dann so da reindenken, sagen, wir waren in dieser Kategorie vorher. Und der Zorn Gottes, der war einfach da. Und wie ich schon sagte, Gott stand gegen uns mit einem gezückten Schwert, um uns eigentlich zu vertilgen. Weil wir Wege gegangen sind, die gegen ihn sind. Sünde ist ja Rebellion. Und Rebellion heißt, es ist ein Fahren gegen. Wenn Gott sagt, geh dahin, wir sagen, nein, ich will dahin. Immer das tun, was dagegen ist. Rebellion. Und wir waren diese Rebellen. Wir dachten, wir lesen ja auch hier, die Sünde des Ungehorsams. Sünde des Ungehorsams heißt ja, ich tue das nicht, was Gott sagt. dieser Zorn Gottes gegen die Sünde des Ungehorsams. Wir waren nicht gehorsam dem Wort Gottes vorher. Es war ein Augenblick in unserem Leben, wo wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Und dann kam die Veränderung hinein. Also es gibt einen Zorn Gottes. Und dann dazu nochmal Johannes Kapitel 3. Und dort auch der letzte Vers dieses Kapitels, das eigentlich so wunderbar ist, wo es dann heißt, dass Gott die Welt so geliebt hat. Aber dann ganz zum Schluss, da heißt es, ich lese den ganzen Vers, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist wiederum, wenn der Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Diese Rechtfertigung aus dem Glauben, das der Glaube an den Sohn. Und dann weiter, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer nicht glaubt, der ist immer noch unter dem Zorn Gottes. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da waren wir vorher. Und Gott hat uns rausgezogen aus diesem Schlamassel, aus dieser Selbstsucht, Selbsterlösungsversuchen und allem Möglichen, was vorher da war. Und hat uns dann durch den Glauben an Jesus dort herausgezogen und uns auf einen festen Grund gestellt. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und was dann passiert ist, das können wir auch wiederum lesen. Und zwar in Kolosser 1. Kolosser 1, 21. Und hier heißt das, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er nun versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Er hat uns versöhnt. Diese Feindschaft, die gegen uns war, die ist aufgehoben worden. Dieser Schuldzettel, der gegen uns gerichtet war, der ist ans Kreuz geheftet worden und dort voll bezahlt worden. Er hat uns jetzt versöhnt. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes, wir sind versöhnt. Also wir haben sozusagen Frieden geschlossen. Und darum geht es ja auch hier. Und dazu noch einmal aus 2. Korinther Kapitel 5 und hier auch Verse 18 und 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Er hat uns versöhnt mit sich selbst. Der Schritt ist von ihm ausgegangen. Er hat uns versöhnt mit sich selbst. Und jetzt heißt es, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Wir sind versöhnt worden. Und heute haben wir Frieden mit Gott. Wir sind nicht mehr die Feinde Gottes. Das ist sehr schnell möglich, von uns ein Feind Gottes zu sein. Aber vor allen Dingen, von Gottes Seite sind wir nicht mehr seine Feinde. Er ist nicht mehr derjenige, der gegen uns steht, um uns zu verklagen. Er ist jetzt derjenige, der sagt, ihr seid versöhnt. Wir sind jetzt Freunde. Wir haben Frieden miteinander. Wir haben jetzt nichts mehr, was uns entzweit. Das, was damals im Sündenfall kaputt gegangen ist, dort im Garten Eden, da wo der Mensch ja, sich vor Gott versteckte. Jetzt sind wir Freunde Gottes. Jetzt verstecken wir uns nicht mehr. Wir haben Frieden mit ihm. Wir müssen uns jetzt nicht mehr fürchten vor ihm. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich denke, dieses Frieden mit Gott ist eine so wichtige Sache. Wir bedenken das sehr oft nicht, weil wir als Christen gewöhnt sind zu sagen, Gott ist unser Freund und so weiter, wir sind versöhnt worden und so. Aber ja, wir müssen bedenken, dass so viele Menschen immer noch heute Feinde Gottes sind, die neben uns wohnen, die vielleicht neben uns arbeiten, die vielleicht auf der gleichen Schulbank sitzen, wie auch wir sitzen oder im gleichen Büro sitzen, die haben noch keinen Frieden mit Gott. Und wir fragen uns sehr oft, warum da so viel Unheil rauskommt, warum da so viel Elend und Kriegsgeschrei ist, was wir jetzt in der Offenbarung auch jetzt hören werden. Warum passiert das? Weil die Menschen keinen Frieden mit Gott haben. Man schreit sehr viel um Frieden und man bemüht sich um Frieden, aber all diese Friedensbemühungen, die bringen uns nicht wirklich diesen Frieden Gottes. Die Menschen sind immer noch in sich selber feindlich gesinnt. Das ist es ja eigentlich, was die Kriege hier in dieser Welt ausmacht, weil Menschen in sich diese Feindschaft tragen, die keinen Frieden haben und das auch dann einfach nur weitergeben, was sie haben, und zwar keinen Frieden. Und dann kommt Krieg zustande. Und wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Diese Geschichte, die uns immer wieder zum Unheil treibt, ist ausgerottet worden. Diese üble Wurzel, diese bittere Wurzel ist sozusagen rausgezogen worden und wir haben Frieden mit Gott. Und nur weil wir Frieden mit Gott haben, können wir wirklich Frieden nach außen auch ausstrahlen. Nur dann kann Frieden nach außen fließen. Nur dann sind die Friedensbemühungen wirklich real, wenn wir Frieden mit Gott haben. Dann bringen sie auch was. Und wenn man jetzt bedenkt, Mann, die Gemeinde Gottes ist in so vielen Kontinenten, da wo Völker vollkommen zerstritten sind. Gemeinde ist hier, Gemeinde ist dort. Und wir können eins in Christus sein. Trotzdem, dass die Volksgruppen vielleicht total zerstritten sind, wir können trotzdem eins sein. Wenn ich nach Indien reise und dort in die Gemeinden komme, Mann, da bin ich wieder zu Hause. Trotzdem, dass ich in einem ganz fremden Land bin. Das ist nur deswegen, weil der Friede Gottes da ist, der alles verbindet, der uns verbindet, der zunächst bei uns etwas getan hat, dieser Friede Gottes, der dann auch bei meinem Bruder das Gleiche getan hat und so wir wirklich auch Frieden miteinander haben können. Zuerst kommt der Friede mit Gott und dann können wir auch Frieden miteinander haben. Und so können wir als Gemeinde zusammen existieren, weil der Friede Gottes einfach da ist, weil wir Frieden mit Gott haben. Das ist so ein Gedanke, der hier in dem ersten Vers, denke ich, schon wichtig ist. Und noch einmal wieder diese Betonung, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber das tut auch das Wort Gottes immer wieder, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben das nicht, weil wir dafür gearbeitet haben, wir haben das nicht, weil wir uns darum bemüht haben, sondern durch Jesus Christus. Er hat diesen Frieden gebracht. Das Kreuz ist unser Zentrum. Wenn wir Unfrieden haben, dann müssen wir zum Kreuz kommen. Mann, und dann kommt dieser Unfriede weg. Dann sehen wir, was Jesus für uns bezahlt hat. Wie teuer er für uns bezahlt hat. Und dann merken wir, Mann, wieso ärgere ich mich über bestimmte Sachen? Jesus hat doch so viel für mich getan. Ist für mich gestorben. Er hat diesen Schulzettel zerrissen, der gegen mich da war. Am Kreuz. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der erste Vers. Und ich gucke mal gerade auf die Uhr, okay. Dann Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Wiederum geht es auch von Jesus her aus, durch Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Dieser Zugang zur Gnade kommt auch durch Jesus Christus. Gnade ist eine Sache, die uns geschenkt wird. Gnade, ich habe jetzt gestern eine Definition gehört, Gnade ist, wenn wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Wir haben Gericht verdient. Wir haben die Strafe Gottes verdient. Wir bekommen das nicht. Und diese Gnade, die haben wir erlangt, auch wiederum, weil zwischen mir, der ich gesündigt habe, und dem heiligen Gott, der vollkommen rein ist, da ist Jesus Christus und sein Kreuz. Und er ist für mich als Stellvertreter dort gestorben. Deswegen haben wir auch diese Gnade durch Jesus Christus. Wir haben sie nicht deswegen, weil wir sehr stark darum gefleht haben, Wir haben sie, weil Jesus für uns gestorben ist, weil er in der Mitte ist, weil er diesen Zorn Gottes auf sich kommen ließ, um uns zu beschützen und vollkommen diesen Zorn Gottes getragen hat und wir jetzt hinter ihm versteckt diese Gnade bekommen haben, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Und das ist wiederum auch dieses Wort Glaube. Wir haben im Glauben geschaut. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte. Er sagte einfach, Glaube heißt ja zu sagen, ich vertraue dir Gott. Ich vertraue nur dir allein. Ich fasse mich an dich fest. Ich klammere mich an dich fest. Das ist der Glaube. Ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du mich führen wirst. Weil wir Gott vertrauten, weil wir Jesus vertrauten, weil wir gesagt haben, ja, Jesus, das hast du für mich getan. Ich nehme das für mich an. Ich vertraue dir, dass du all meine Schuld bezahlt hast. Deswegen in diesem Glauben und haben diese Gnade. Und Paulus sagt jetzt im zweiten Vers, dieses zweiten Heft dieses Verses, in der wir stehen, Gnade, in der wir stehen. Liebe Leute, wir brauchen Gnade jeden Tag. Wir stehen der Gnade. Es ist eine Sache, die wir kontinuierlich tun. Wir stehen der Gnade. Wir sollen, das sagt Paulus zu den Galatern, wir sollen nicht wieder versuchen, davon abzuirren, von dieser Gnade. Der Mensch ist geneigt, Sachen durch Werke irgendwie zu verbringen, sich auf seine Gerechtigkeit zu stützen. Immer wieder ist der Mensch dahin versucht. Paulus sagt, ihr steht jetzt in der Gnade. Bleibt da stehen, in der Gnade. Bewegt euch nicht davon weg, von dieser Gnade. Haltet euch jedes Mal fest in dieser Gnade, die durch Jesus gekommen ist. Versucht nicht, so wie die Galater, wieder Menschliches hineinzubringen oder auf die Leute zu hören, die von den Juden gekommen sind. Ihr müsst aber euch noch beschneiden lassen. Ihr müsst noch dieses machen und das machen und das machen. Ihr braucht noch bestimmte Erfahrungen. Ihr müsst noch da nach Toronto, Toronto ist jetzt gestorben mittlerweile, oder irgendwo hinreisen, damit ihr Gefühl erlangt. Geht nicht zurück auf diese Werksachen. Bleibt in der Gnade stehen. Das, was Jesus für euch getan hat, was Jesus für uns getan hat, das ist vollkommen genug. Wenn wir einfach das festhalten, das ist genug für uns. Für heute, morgen und auch in der Sekunde, bevor wir sterben, ist das genug für uns. Wenn wir uns an dieser Gnade festhalten. Jesus, du hast es für mich getan. Du hast für mich alles getan. Und das sagte Max Spurgeon. Das ist meine Theologie, die ich habe, die mich ja durch den Tod bringen wird. Du hast für mich das Heil verbracht. Du hast mich errettet. Bleibt in dieser Gnade stehen. Geht nicht, rückt davon nicht weg. Und dann sagt er weiter, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen in der Gnade stehen, wir sollen in der Gnade stehen und wir dürfen uns auch dann rühmen. Wir hatten schon ein Kapitel vorher gesehen, dass wir uns nicht rühmen sollen mit unseren menschlichen Errungenschaften. Wir sollen uns ja der Gnade Gottes rühmen. Aber wir können uns auch der Hoffnung rühmen. Das ist auch eine wunderbare Sache, ein wunderbarer Ausdruck hier. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen sagen, wir haben Hoffnung. Leute in Haiti, Leute, die ihr unter dem großen Leid steht, Leute, die ihr vielleicht hier in der Nachbarschaft lebt. Wir haben Hoffnung. Wir müssen nicht ja, mit dieser dunklen Brille herumlaufen und sagen, oh, ist das alles vorbei? Ja, diese Welt geht zu Ende und sie wird auch noch ja, schwere Schläge erlangen. Und wir sind in der Offenbarung. Da werden Sachen kommen auf diese Menschen, die schlimm sind. Aber wir dürfen sagen, ich habe Hoffnung. Ich darf diese Hoffnung haben. Ich stehe in der Gnade und ich rühme mich der Hoffnung. Ich weiß, dass meine Zukunft in Jesus verborgen ist. Ich weiß, dass ich zu ihm ja, gezogen werde. Ich weiß, dass ich ja nicht in diesen Strafgerichten dieser Welt verbleiben werde. Und auch wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, darf ich doch diese Hoffnung haben. Darauf kommt Paulus auch noch zu sprechen, auf Schwierigkeiten in unserer Zeit, in unserem Leben. Aber wir dürfen immer wieder diese Hoffnung haben. Und wir dürfen uns sogar damit rühmen. Wir dürfen sagen, Leute, wir haben diese Hoffnung. Wenn ihr keine Hoffnung habt, schaut auf Jesus. Dann werdet ihr auch Hoffnung bekommen. Wir dürfen uns damit rühmen. Wir müssen, oder wir brauchen unseren Glauben nicht zu verstecken, weil wir haben sowas Kostbares. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind in der Gnade, in der wir stehen dürfen. Wir haben Hoffnung. Wir dürfen in die Zukunft blicken. Wir dürfen auch in all dem Leid immer sagen, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unsere Hoffnung ist nicht nur irgendwie auf irdische Dinge gerichtet, sondern die ist wirklich auf Gott hingerichtet, auf die Herrlichkeit Gottes. Uns erwarten gute Dinge in der Zukunft. Uns erwartet die Herrlichkeit. Wir sprechen über die Gerichte, die auf diese Erde kommen. Aber Jesus wird uns zu sich nehmen. Er wird in dem Zeitpunkt, wo diese unheilvollen Sachen geschehen werden, wird er sagen, kommt zu mir. Er wird uns entrücken. Er wird uns zu sich nehmen in die Herrlichkeit. Und wir haben diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und Gott ist ja herrlich. Gott ist ja wunderbar. Wir verstehen ja so wenig nur von Gott. Und unser Blick auf Gott ist oft so klein. Aber oft das, was wir sehen, ist schon so groß, dass wir es kaum fassen können. Unser Kopf droht zu platzen, weil es nicht reingeht. Die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir die Beschreibungen von der Bibel lesen über die Herrlichkeit Gottes, die ist für uns oft so unverständlich. Da ist dieses gläserne Meer und da sind diese Edelsteine, da beschrieben werden. Mann, wir können es nicht fassen. Da sind diese Strahlen, die da ausgehen. Wir können es nicht fassen. Es ist zu groß für uns. Aber es ist die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht aus mit dem Tod. Es ist nicht aus mit dem Leid, was hier auf uns oft auch kommen kann, auch wenn Verfolgung auf uns kommt. All diese Sachen, die sind schwer, aber trotzdem haben wir immer noch diesen Blick, diesen Blick durch den Tunnel und wir sehen das Licht da, wir sehen die Herrlichkeit Gottes da. Wir sehen, so wie Stephanus, als er da gesteinigt wurde, er sieht Jesus dort zu Rechten des Vaters stehen. Er hat diesen Blick trotz dem drohenden Tod. Und wir dürfen diesen Blick auch haben. Wir dürfen diese Hoffnung haben auf die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus geht dann weiter, Vers 3. Und er sagt aber nicht nur das. Das ist schon so viel, was er uns erzählt hat. Frieden mit Gott, Gnade, Hoffnung. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Es geht noch weiter. Aber nicht nur das. Sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Aber nicht nur das, diese herrlichen Sachen. Aber wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und wenn wir das dann so lesen, dann wird uns zunächst einmal ein bisschen schlecht. Wir denken, Paulus, was erzählst du uns hier? Aber Paulus, er sagt das ja nicht, weil er einfach so ein Theoretiker ist. Wir denken an Paulus, als er dann da so richtig versohlt worden ist und da in Philippi und dann da im Knast sitzt mit Silas so, und mit Mitternacht da Anbetung macht. Ich hoffe, er hat eine bessere Stimme als ich. Aber zumindest, egal wie seine Stimme war, es war so interessant, dass die Leute sich fragten, was ist denn mit den Typen da los? Mit Paulus und Silas, die sitzen da im innersten Gefängnis, ihre Füße im Stock wirklich eingefercht und da wahrscheinlich auf nassem Boden in einer Umgebung, die nicht schön ist. Aber er sitzt da und singt Lobeslieder. Preis Gott! Weil er einfach auch diesen Blick hatte. Und er sagt uns, liebe Leute, all diese wunderbare Herrlichkeit, die ist so stark, dass sie euch auch hilft, dann, wenn ihr in Bedrängnis seid, dass sie euch dann nicht verzweifeln lässt, dass sie euch dann nicht dazu bringt, dass ihr jetzt sagt, ich habe doch dir gefolgt, ich habe doch alles getan, was du wolltest, aber jetzt, warum kommt das alles auf mich? Nein, dass wir dann sagen können, wir rühmen uns auch in der Bedrängnis, in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt. Und was er damit uns sagen will, denke ich, ist, dass diese Bedrängnis, die da ist, die kommt nicht einfach nur so aus dem heiteren Himmel, sondern sie kommt durch den Ton Gottes. Wenn wir in Bedrängnissen sind, ist es ja nicht so, dass wir einfach nur angefochten werden, sondern weil, so wie bei Hiob, Satan da bei Gott fragt und Gott sagt, okay, du darfst es machen. Und bei Hiob, wenn wir jetzt ihn, den Mann der Bedrängnis, so anschauen, der wirklich viel Bedrängnis hatte, sehr viel Anfechtung hatte, Gott hat das nicht gemacht, weil er wusste, Hiob wird da zerbrechen, sondern er hat gesagt, sag mal, probier es doch ruhig. Ich weiß, dass mein Knecht Hiob standhaft bleiben wird. Ich weiß es. Ich erlaube es dir, weil ich weiß, dass er standhaft bleiben wird. Weil es auch nicht seine Kraft war, die ihn standhaft gelassen hat. Das lesen wir jetzt nicht so direkt, aber es ist meine Interpretation. Es ist nicht unsere Kraft, die uns durchträgt in den Bedrängnissen. Es ist nicht deswegen, weil wir besonders stark sind, wir die Bedrängnisse überstehen können. Es sind oft so schwache Leute, die in Bedrängnissen sind. Oft Leute, die nicht unbedingt, ja, Paulus, er war ein kleiner Mann. Paulus heißt ja eigentlich vom Namen her kleiner Mann. Der kleine Mann war da in Bedrängnis. Wir kleine Menschen kommen oft in Bedrängnis. Aber Paulus sagt, wisst aber, dass diese Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt. Wenn ihr dort durchgestanden habt, diese Bedrängnis, dann habt ihr mehr Halt. So wie ein Baum, der immer wieder so von Winden hin und her geweht wird und dadurch starke Wurzeln entwickelt und sich festhält am Boden. Und ja, der nächste Sturm kann nicht so leicht umwerfen als andere Bäume, die irgendwo im Wald stehen und da kommt so ein kleines Stürmchen und reihenweise liegen da die Bäume, weil sie einfach keinen Halt haben. Sie mussten niemals Halt haben. Diese Bedrängnis, die bewirkt, dass wir Halt haben, dass wir nach unten wachsen. Ich war vor vielen Jahren bei einer anderen Missionsgesellschaft mal. Es ist schon viele, viele Jahre her, in England. Und das ging dort um verfolgte Christen. Ich kam ja da und in der Zeit, als ich als ich bei der Mission war, da waren noch viele Christen im Gefängnis in Russland. Und da hatte ich halt auch die Gnade, mich mit so einigen zu treffen, viele zu übersetzen, die in Russland Jahre im Gefängnis verbracht hatten. Und ein Mann, der ist mittlerweile auch schon beim Herrn, ein Mann, mit dem war ich eigentlich auch sehr gerne zusammen. Er war auch nur ein kleiner Mann und auch kein so starker Mann und auch keine starke Stimme. Aber er war 9 Jahre wegen seines Glaubens im Gefängnis. 9 Jahre hat er dort irgendwie um seines Glaubens willen dort viel Pein erleiden müssen. Und er sagte sehr oft, wie schwach er sich fühlte. Und Gott hat dann, sagt er, zu einer Stelle, als er wirklich ganz nieder war und da so ein bisschen aus dem Fenster gucken konnte, hat sich ein Vogel da einfach so vor das Fenster gesetzt und hat da angefangen herumzuzwitschern. Und dieser Mann hat das angeschaut und hat gesagt, Mann, ich darf Gott vertrauen. Gott schenkt mir einfach diesen Vogel jetzt in dieser dunklen Stunde. Gott schenkt uns immer wieder Abhilfe in der Zeit der Not. Und das Ganze bewirkt, dass wir standhaft werden. Dass die Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt. Es ist ein Sinn in der Bedrängnis. Und zwar, dass wir standhaft werden. Und dann geht es weiter, Vers 4. Die Standhaftigkeit aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Also Standhaftigkeit wenn wir standhaft immer wieder mal sind, immer wieder standhaft und überwinden, dann ist das so, ja, eine Bewährung. Wenn man heute so ein Haus baut, wird ja oft Beton vergossen und da werden so Metallteile hineingelegt und die heißen auch Bewährung, was diesen Beton stärker macht, noch halthafter macht, wie er schon ist. Und auch in Situationen, wo es zum Beispiel Erdbeben kommen konnte, das Haus immer noch gut festhält. Beton alleine würde irgendwann zerbrechen, wenn das zu hart ist. Aber diese Stahlträger dazwischen oder die Stahl, diese Bewährung dazwischen, die macht diesen Beton standhafter. Und so ist auch unser Glaube. Wenn wir immer wieder so Bedrängnis erfahren und dadurch standhafter werden, ist das so wie eine Bewährung, dass uns dann nicht mehr so schnell etwas erschüttert. Wir sind viel standhafter. Und die gute Sache ist, das macht Jesus, das macht Gott. Er macht das ja nicht so, dass er sagt, okay, heute bist du gläubig geworden, morgen schicke ich dir eine Bombe, sondern ja, so machen das oft Leute hier in den Firmen, dass sie dann so sagen, als ich eine Lehre angefangen hatte und noch keine Ahnung hatte, da haben die Leute mich da auch geschickt, etwas zu holen, etwas Fiktives, was es gar nicht gibt. Ich hatte ja keine Ahnung. Und dann schleppte ich da so einen schweren Amboss oder was weiß ich da herum. Und dann haben sie sich ausgelacht über mich, dass ich so blöd bin, darauf reinzufallen. Das machen Menschen. Menschen sind so lieb zu uns. Aber Gott weiß, wie viel wir aushalten können. Die Stürme kommen nicht mit der Windstärke, was gibt es da, 10 oder so, gleich zum ersten Mal, sondern Gott weiß, wie viel er uns geben kann, damit wir nicht zerbrechen, damit wir standhaft werden, damit wir bewährt werden. Es wird stärker. Wir merken das oft nicht. Wenn wir jetzt zurückblicken, dann werden wir wahrscheinlich sagen, oh, ich bin auch heute immer noch so angefochten und so weiter. Wir merken das oft nicht, dass bei uns sich was verändert hat. Aber andere merken das sehr oft. Es ist genauso wie ein Kind. Ein Kind merkt nicht, dass es wächst, aber wird immer größer. Und andere kommen und sagen, hey, du bist ja groß geworden. Ich habe nichts davon gemerkt. Aber so ist es bei uns mit dieser Bedrängnis, mit der Standhaftigkeit, Bewährung. Wir wachsen darin. Und dann heißt es, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir hatten schon vorher gesagt, dass wir uns der Hoffnung rühmen können. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt das wieder zurück auf die gleiche Ebene und heißt, die Bewährung bringt uns Hoffnung. Wir wachsen und auch unsere Hoffnung wächst mehr. Diese Bewährung bringt auch Hoffnung. Wir haben, nachdem wir diese Errettung durch Jesus erfahren haben, die Rechtfertigung durch ihn, da haben wir schon diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben sie schon da. Aber unsere Hoffnung, die wächst mit der Bewährung. Und wir haben mehr Hoffnung dann da. Wir können ja uns noch stärker daran festhalten. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir die Hoffnung haben auf die Herrlichkeit Gottes, wenn wir auf Jesus blicken, dann werden wir nicht zu Schanden werden. Gott wird sich nicht als unser Schuldner erweisen in Dingen. Er wird immer zur rechten Zeit uns das Richtige geben. Und da sagt er auch, warum. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe ist in unsere Herzen hineingekommen. Wir brauchen auch gar nicht mehr um Liebe zu bitten. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir müssen die Liebe einfach nur sichtbar werden lassen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und zwar damals, als er uns gesehen hat, als er uns voller Gnade und Liebe auf uns blickte, ist seine Liebe auf uns geflossen. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, ist seine Liebe in uns geflossen. Und ja, wir haben eines Tages dann Ja zu ihm gesagt. Ja, das stimmt. Gottes Liebe ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Liebe ist in uns. Da, wo der Heilige Geist ist, ist auch Liebe. Wir lesen hier, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Oh, was für eine wunderbare Gabe. Wir haben auch das nicht verdient. Wir haben schon vorher gesprochen, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben auch den Heiligen Geist in uns. Gott wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er führt uns. Jesus sagt, er sagt, ich sende euch den Tröster. Ich sende euch den Helfer. Das sagt er uns so deutlich in Johannes 14 und 16. Der Heilige Geist ist jetzt bei uns. Er wohnt in unserem Herzen. Er ist nicht weit weg. Wir müssen nicht lange Gott suchen. Er ist da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für eine wunderbare Gabe. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ja deinen Geist uns geschenkt hast. Und auch daher müssen wir bekennen, wir haben es nicht verdient, dass der Geist in uns lebt. Und wir müssen auch immer wieder bekennen, dass wir so oft den Heiligen Geist betrüben, dass wir sehr oft so undankbar sind, dass wir so oft so menschlich handeln. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns vergibst. Wir bitten dich, dass du all diese Eigensinnigkeit von uns nimmst. Du weißt, dass wir so oft auch als Christen noch widerspenstig und rebellisch sind. Vergib du uns. Und Herr, ich danke dir für diese Gabe. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Jesus, dass du weiter wirkst durch deinen Geist in uns. O Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir in dir wachsen, dass wir mehr und mehr dich wirken lassen in unserem Herzen. O schenke doch, dass wir es lernen, dass wir mehr und mehr auf dich vertrauen. Und danke, dass du uns immer wieder zurückführst, zum Ursprung hin, zum Kreuz hin. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Und danke, dass du in uns lebst. Danke für deine Liebe. Und wir bitten dich, dass wir als Christen hier, als Gemeinde hier in Hannover auch als solche bekannt sind, dass deine Liebe durch uns fließen kann. Schenke doch, dass dein Geist durch uns fließen kann. Und schenke doch, dass andere berührt werden von dieser Liebe. Dass sie berührt werden von dir, Jesus. Dass sie berührt werden durch den Heiligen Geist, der in uns und durch uns wirkt. Herr, wir bitten, dass du dich verherrlichst. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diese Möglichkeit, die wir hier haben, diese Möglichkeit der Bibelstunde. Und schenke doch, dass wir mehr und mehr auch in dir wachsen können. Das bitten wir alleine zu deiner Ehre. Herr, wir bitten dich, dass du dich verherrlichst mehr und mehr durch unser Leben. Amen.